Deutschlandfunk.
Hi und willkommen im Hörsaal, einer Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir finden für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. In dieser Folge geht's um Politik. Ich bin Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei seid.
Gefährdungen der demokratischen Ordnung werden häufig erst spät erkannt und mitunter zu spät.
Das sagt der Politikwissenschaftler Aurel Cresson. Er ist Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Uni Heidelberg und forscht unter anderem zu demokratischer Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit von Demokratien. Und er sagt, Demokratien, die verschwinden meist nicht einfach so plötzlich.
Demokratische Erosion verläuft in der Regel schleichend, legalistisch, also im Rahmen des Rechts, und institutionell vermittelt.
Das heißt, langsame Zersetzung und das auch innerhalb oder auch über bestehende Institutionen. Und er warnt,
dass einmal eingesetzte substanzielle Demokratieerosion meist auch zu einem Zusammenbruch der Demokratie führt.
Aurel Cresson hat aber auch eine positive Nachricht. Im internationalen Vergleich, da steht die Resilienz der deutschen Demokratie noch ganz gut da. Trotzdem.
Für bislang stabile, resiliente Demokratien wie die Bundesrepublik Deutschland sollte es eine Warnung sein, Erosionsprozesse frühzeitig zu erkennen und ihnen proaktiv entgegenzuwirken.
Aber der Politikprofessor sagt auch, keine Panik.
Nicht jeder Schnupfen ist gleich eine Lungenentzündung. Das gilt auch für die Demokratie.
Gut, starten wir also mit der Diagnose. Wie sieht es aus mit der Demokratie weltweit und in Deutschland? Wie mit dem demokratischen Immunsystem? Was hilft laut Forschung vorbeugend? Und was, wenn die Krankheit schon da ist? Das schauen wir uns jetzt an. Resilienz demokratischer Systeme, Deutschland im internationalen Vergleich, so heißt der Vortrag von Aurel Cresson. Gehalten hat er ihn an der Uni Heidelberg am 15. Juni 2026 im Rahmen der Ruperto Carola Ringvorlesung mit dem Titel Wehrhafte Demokratie, Resilienz, Sicherheit, Verteidigung.
Nach 1990 galt die freiheitliche Demokratie in Europa als nahezu alternativlos. Die geteilte Erwartung war, dass sie sich nach dem Ende der Sowjetunion langfristig als globale Norm durchsetzen würde. Sie werden sich vielleicht an Francis Fukuyamas berühmte These vom Ende der Geschichte erinnern. Ein Ende der Geschichte infolge des Sieges des politischen und wirtschaftlichen Liberalismus über den Kommunismus. Heute, 35 Jahre später, erscheint diese Annahme zweifelhafter als jemals zuvor. In zahlreichen Ländern gewinnen autoritär populistische oder antipluralistische Kräfte an Einfluss. Politische Polarisierung nimmt zu, während das Vertrauen in die demokratischen Institutionen sinkt. Digitale Öffentlichkeiten fragmentieren gesellschaftliche Kommunikation und erschweren die Herausbildung gemeinsamer Wirklichkeitsvorstellungen. Zugleich treten autoritäre Regime immer selbstbewusster auf und versuchen sich zu präsentieren, mitunter auch mit Erfolg, als vermeintlich handlungsfähigere Alternativen zur freiheitlichen Demokratie. Besonders sichtbar wird das am globalen Geltungsanspruch der Volksrepublik China. Aber auch andere Autokratien verbinden globalpolitische Ambitionen zunehmend mit normativen Gegenentwürfen zur liberalen Ordnung. So zeigt der Blick auf gängige Demokratiebarometer, hier stellvertretend die Daten des schwedischen Varieties of Democracy Projekts und des in Deutschland aufgelegten Bertelsmann Transformationsindex, für die letzten 15 Jahre einen Rückgang im globalen Demokratieniveau. Der Rückgang mag Ihnen gering erscheinen, aber er ist substanziell und statistisch signifikant. Er ist anhaltend und er erfasst längst nicht mehr nur junge und ungefestigte Demokratien in weit, weit entfernten Ländern, sondern auch westliche Kernstaaten der OECD wie die USA, Großbritannien und Italien. Diese Entwicklungen haben auch Fragestellungen der Demokratieforschung verschoben. Lange Zeit stand im Zentrum der empirischen, also erfahrungswissenschaftlich orientierten Forschung die Frage, wie Demokratien entstehen und wie sie sich konsolidieren. Normative Demokratietheoretiker haben gefragt, was Demokratie eigentlich sei, wie Demokratie verbessert werden könnte und wie, kurz zusammengefasst, die Demokratie sich demokratisieren ließe. In den vergangenen etwa 1,5 Jahrzehnten ist jedoch eine andere Frage in den Vordergrund gerückt. Wie können Demokratien unter den Bedingungen dauerhaften politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und geopolitischen Drucks bestehen? Gewiss, die Diagnose einer weltweiten Krise der Demokratie ist umstritten. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weisen zu Recht darauf hin, dass sie vor allem ein Problem der liberalen Demokratie sei, während wenn wir uns die partizipativen Aspekte von Demokratie anschauen oder die Minderheitenrechte, die sexuelle, ethnische oder religiöse Minderheiten in westlichen Demokratien genießen, die Demokratie keineswegs in der Krise sei und diejenigen unter uns, die in den 70er und 80er Jahren oder vielleicht sogar noch davor aufgewachsen sind, werden sich nicht des Eindrucks erwecken können, dass doch für viele Bevölkerungsgruppen, Frauen, Minderheiten, die Demokratie freiheitlicher sei, als sie es in den 70er oder 80er Jahren gewesen ist. Gleichwohl müssen wir konstatieren, dass es eine wachsende Zahl an Demokratien gibt, wo genau diese Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten erzielt wurden, unter Druck geraten sind. Dabei ist ein Unterschied zu den Zwischenkriegsjahren, mit denen häufig die aktuelle Situation verglichen wird, oder auch der Zeit der 50er und 60er Jahre, dass Demokratien heute meist nicht einen plötzlichen Tod sterben. Demokratische Erosion verläuft in der Regel schleichend, legalistisch, also im Rahmen des Rechts, und institutionell vermittelt. Gewählte Regierungen, also jene, die gewählt wurden, um die Demokratie zu führen, nutzen demokratische Verfahren, um Gerichte zu politisieren, Medien zu delegitimieren, Oppositionsakteure unter Druck zu setzen und Wettbewerbsregeln zu ihren Gunsten zu verändern. Gerade weil diese Prozesse graduell verlaufen, werden Gefährdungen der demokratischen Ordnung häufig erst spät erkannt und mitunter zu spät. Vor diesem Hintergrund rückt der Begriff der demokratischen Resilienz zunehmend ins Zentrum der akademischen wie der politischen Debatte. Gemeint ist damit nicht das bloße institutionelle Überleben einer Demokratie oder gar die Konfliktfreiheit politischen Wettbewerbs. Demokratien können fortbestehen, obwohl sie erodieren. Fälle wie Ungarn unter der Fidesz-Regierung oder die Türkei unter Präsident Erdogan symbolisieren dies. Zudem sind Demokratien konflikthafte politische Ordnung. Ihre besondere Stärke liegt nicht in der Konfliktvermeidung, sondern in der Konfliktverarbeitung und in ihrer Fähigkeit, auf Krisen zu reagieren und politische Selbstkorrektur zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund möchte ich in meinem Vortrag 4 Fragen ansprechen. Erstens: Was bedeutet eigentlich demokratische Resilienz? Was meinen wir damit? Zweitens, warum geraten Demokratien eigentlich unter Druck? Drittens, warum gelingt manchen Demokratien die Konfliktbewältigung oder die Krisenbewältigung besser als anderen Demokratien? Und viertens schließlich, wie resilient ist die bundesdeutsche Demokratie im internationalen Vergleich? Wenden wir uns also zunächst dem Begriff der Resilienz zu. Er hat zuletzt in der Demokratieforschung tüchtig Karriere gemacht. Das ist kein Zufall. Resilienzkonzepte gewinnen typischerweise in Zeiten wachsender Unsicherheit an Bedeutung. Dahinter steht die Einsicht, dass Demokratien als komplexe Systeme dauerhaft Krisen und Störungen ausgesetzt sind und ihre zentrale Herausforderung weniger in der Vermeidung als in dem Umgang mit Krisen und Herausforderungen besteht. Freilich wird demokratische Resilienz von Demokratieforschern sehr unterschiedlich verwendet. Ich möchte daher zu Beginn meines Vortrags zunächst eine allgemeine Begriffsklärung voranstellen. Ich verstehe unter dem Begriff der demokratischen Resilienz die Fähigkeit demokratischer Systeme, innere und äußere Belastungen standzuhalten, ohne dass sie ihre demokratische Kernidentität verlieren. Das heißt, demokratische Resilienz umfasst zum einen die Fähigkeit, dauerhaften Verlust demokratischer Qualität zu verhindern und zum anderen die Fähigkeit zur demokratischen Selbstkorrektur. Dabei geht es bei der Verhinderung des Verlusts demokratischer Qualität um eine substanzielle und nachhaltige Beschädigung der Demokratie. Nicht jeder Schnupfen ist gleich eine Lungenentzündung. Das gilt auch für die Demokratie. Und es geht auch darum, wenn einmal Schädigungen der Demokratie eingetreten sind, diese bearbeiten zu können, um die Demokratie anzupassen und dann ihre jeweilige Reaktionsfähigkeit zukünftig zu erhöhen. Wenn wir von demokratischer Resilienz sprechen, dann sprechen wir von einem Prozess. Um demokratische Resilienz sinnvoll erfassen zu können, ist es notwendig, drei miteinander verbundene, aber konzeptionell unterscheidbare Ebenen zu differenzieren. Erstens Resilienzleistung, zweitens Resilienzkapazitäten und die Resilienzmechanismen. Resilienzleistung einer Demokratie zeigt sich in den konkreten Ergebnissen demokratischer Krisenbewältigung. Sie umfasst drei idealtypische Formen. Erstens die Initialresilienz, englisch Onset Resilience. Das heißt, hier gelingt es Demokratien, Belastungen oder autoritäre Dynamiken bereits in einer frühen Phase zu absorbieren, ohne dass die demokratische Qualität von Institutionen und Verfahren substanziell beeinträchtigt wird. Hier meint Resilienzleistung, dass die Demokratie in der Lage ist, Schädigungen zu vermeiden. Zweitens manifestiert sich Resilienzleistung in der Bestands- oder, englisch gesprochen, Breakdown Resilience. Zwar kommt es zu einer demokratischen Regression, also einem substanziellen Rückgang an demokratischer Qualität gelebter Prozesse, Prinzipien und Praktiken. Doch die zentralen normativen und institutionellen Kernelemente der Demokratie bleiben erhalten, so dass ein Zusammenbruch der Demokratie verhindert werden kann. Und drittens schließlich die Erholung, Recovery oder Bounceback. Demokratien stabilisieren sich nach einer Phase der Regression und gewinnen verlorene demokratische Qualität zurück, mitunter sogar auf einem höheren Niveau als vor der Krise. Mit anderen Worten, die Demokratie geht gestärkt aus einer Herausforderung oder Krise hervor. Die Resilienzleistung der Demokratie, Initialresilienz, die Verhinderung von Schädigungen, Breakdown-Resilienz, die Verhinderung einer die Demokratie als Regimeform, als politische Ordnung beendende Krise oder aber die Erholungsresilienz hängen ab von den Resilienzkapazitäten einer Demokratie. Die Resilienzkapazitäten bestimmen, in welchem Ausmaße bestimmte Stressoren, Krisen, Herausforderungen tatsächlich zu einer Gefahr für die Demokratie werden. Übersteigt die Intensität eines Stressors die vorhandene Resilienzkapazität, steigt das Risiko demokratischer Erosion oder gar eines Zusammenbruchs der demokratischen Ordnung. Bestehende Forschungsarbeiten identifizieren vier zentrale Kapazitätsarten oder Bereiche von Kapazitäten. Erstens der institutionelle Bereich des demokratischen Systems. Zweitens das Repräsentationssystem, drittens die Zivilgesellschaft und viertens die politische Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger. Die institutionelle Ebene umfasst jene zentralen Regeln und Institutionen, die für die Stabilität und die demokratische Qualität eines politischen Systems von grundlegender Bedeutung sind. Dazu zählen insbesondere institutionelle Begrenzungen der Regierungsmacht, eine unabhängige Justiz sowie die historisch gewachsenen Erfahrungen einer Gesellschaft mit demokratischen Institutionen und Praktiken. So ist es eine der Besonderheiten demokratischer Systeme, dass ihre Fähigkeit, demokratisch Krisen zu bewältigen, umso stärker ist, je länger die Demokratie besteht. Wir sprechen da in der Politikwissenschaft von einer Stock Variable. Der Effekt von Demokratie ist umso stärker, je länger er wirkt. Junge Demokratien haben geringere institutionelle Resilienzkapazitäten als alte Demokratien. Zweitens, das politische Repräsentationssystem. Ihm kommt eine Schlüsselrolle zu. Parteiensysteme, deren Parteien sich demokratischen Prinzipien, politischem Pluralismus und Gewaltverzicht verpflichtet fühlen und die zugleich eine schwache oder geringe Polarisierung aufweisen, stärken die Resilienzkapazität einer Demokratie. Starke, gesellschaftlich verankerte, prodemokratisch oder demokratieloyale politische Parteien erschweren den Erfolg antipluralistischer Kräfte und stabilisieren die Demokratie auch in Konfliktphasen. Drittens, die zivilgesellschaftliche Ebene. Hier geht es um die Robustheit zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation sowie das Ausmaß, in dem gesellschaftliche Gruppen tatsächlich über die Möglichkeit verfügen, politisch zu partizipieren, öffentlich Themen zu setzen, politische Ämter zu übernehmen und politische Entscheidungen zu beeinflussen. Last but not least, die politische Gemeinschaft als vierter Bereich. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in bzw. ihre Zufriedenheit mit der Demokratie spielen hier eine zentrale Rolle. Ein hohes Institutionenvertrauen verstärkt die Fähigkeit der Demokratie, auf Krisen und Belastungen effektiv zu reagieren und erschwert zugleich den Erfolg antidemokratischer Kräfte. Ferner fördert eine hohe Zufriedenheit der BürgerInnen mit dem Funktionieren der Demokratie die Bereitschaft, demokratische Entscheidungen und Verfahren zu akzeptieren. Dadurch sinken politische Konflikt- und Implementationskosten, während die Handlungsfähigkeit der Demokratie gegenüber externen wie internen Störanreizen steigt. Aber diese Kapazitäten, also die institutionelle Strenge oder Stärke der Demokratie, die Stärke von Zivilgesellschaft, die Stärke der bürgerlichen politischen Gemeinschaft und auch die Verankerung des Parteiensystems, sie wirken nicht von alleine, sondern sie wirken über Resilienzmechanismen. Damit gemeint sind jene konkreten Prozesse demokratischer Selbstverteidigung, Selbstkorrektur und Anpassung, durch die Demokratien auf Krisen, Belastungen oder autoritäre Herausforderungen reagieren. Manche Demokratien entwickeln Mechanismen der Machtbegrenzung und Korrektur. Andere verlieren genau diese Fähigkeit. Insgesamt sind 5 Mechanismen zu nennen. Erstens die demokratische Blockade. Also die Fähigkeit demokratischer Institutionen, frühe Versuche exekutiver Machtkonzentration im Keim zu ersticken oder zu begrenzen. Gerichte, föderale Vetostrukturen, Parlamente und andere Watchdog-Institutionen spielen hier eine zentrale Rolle. Gerade in der Frühphase demokratischer Erosion ist institutionelle Blockade oft entscheidend. Die Vereinigten Staaten von Amerika und der Kontrast zwischen der ersten und der aktuell zweiten Amtszeit von Präsident Donald J. Trump liefern hierfür ein gutes Beispiel. Föderale Institutionen, Gerichte, Wahlbehörden verhinderten dort bis 2021 einen vollständigen institutionellen Durchbruch antidemokratischer, autoritärer Dynamiken. 5 Jahre später funktioniert dieser Blockademechanismus nur noch sehr eingeschränkt. Auch weil zentrale Akteure wie Kongress, Oberster Gerichtshof und Republikanische Partei ihn kaum noch nutzen. Ein zweiter Mechanismus ist die demokratische Korrektur. Demokratien können mitunter Fehlentwicklungen nicht entwickeln, Resilienz kann sich aber auch darin zeigen, bereits eingetretene Fehlentwicklungen politisch zu korrigieren. Wahlen, Opposition und gesellschaftliche Mobilisierung spielen hier eine wichtige Rolle. Beispiele sind die Abwahl der polnischen PiS oder im April diesen Jahres der Orbán-Regierung in Ungarn oder die Abwahl, die Wahlniederlage von Präsident Bolsonaro in Brasilien. Ein dritter Mechanismus ist die gesellschaftliche Mobilisierung. Demokratien beruhen nicht alleine auf Institutionen, sondern auch auf aktiver gesellschaftlicher Verteidigung demokratischer Normen und Verfahren. Zivilgesellschaftlicher Protest, Medienöffentlichkeit und gesellschaftliche Gegenmobilisierung können autoritäre Dynamiken begrenzen. Ein Beispiel ist Südkorea. Die Candlelight-Proteste von 2016-17 oder jüngst im Dezember 24 die Massenproteste nach der Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember. Demokratische Resilienz erscheint dort als Zusammenspiel institutioneller Akteure und zivilgesellschaftlicher Akteure. Ein vierter Mechanismus ist die demokratische Adaption. Demokratien entwickeln als Reaktion auf stattgefundene oder antizipierte zukünftige Krisen neue institutionelle oder gesellschaftliche Schutzmechanismen. In Deutschland etwa wurde 2024 der Schutzmechanismus für das Bundesverfassungsgericht gestärkt. In den Vereinigten Staaten reagierte der Kongress nach der Wahlkrise von 2020 mit einer Reform des Verfahrens der Zertifizierung der Wahlmännerstimmen für das Präsidentenamt. Schließlich der fünfte Mechanismus, die normative Stabilisierung. Sie spielt potenziell vielleicht die wichtigste Rolle. Demokratien können langfristig nur funktionieren, wenn politische Akteure demokratische Regeln akzeptieren und politische Gegner weiterhin als legitime Konkurrenten anerkennen. Oder wie Adam Jaworski, ein polnisch-amerikanischer Politikwissenschaftler, vor einigen Jahren geschrieben hat, man braucht keine Demokratien, um Demokratie einzuführen, man braucht aber Demokratien, um sie zu erhalten. Gerade diese normativen Grundlagen geraten gegenwärtig in vielen Demokratien unter Druck. Demokratien bleiben daher meist auch nicht durch einen einzelnen Schutzmechanismus resilient, sondern durch das Zusammenspiel verschiedener Mechanismen, institutioneller, normativer und gesellschaftlicher Prozesse. Der internationale Vergleich macht deutlich, dass Demokratien in dieser Hinsicht erheblich variieren. Sie sehen hier erneut Daten des WIDEM-Projektes. Sie sehen eine Weltkarte, die sich auf das Jahr 2025 bezieht. Und auf dieser Weltkarte sehen Sie in Rot Nicht-Demokratien und in Blau Demokratien. Und die Schraffierung, die von links nach rechts läuft, zeigt an Länder, die aktuell einer Autokratisierung, also einer Erosion der Demokratie, unterliegen. Sie stellen hier fest, zum Beispiel die USA sind davon betroffen, Großbritannien, Indien ist davon betroffen, einige Länder in Südosteuropa sowie zahlreiche Länder in Asien und in Afrika. Andere Demokratien hingegen reagieren auf diese Herausforderungen mit institutioneller Selbstkorrektur und gesellschaftlicher Mobilisierung. Sie geraten nicht in den schrittweisen Prozess demokratischer Erosion, obwohl auch sie betroffen sind von ähnlichen Herausforderungen. Pandemie, Globalisierung, Inflation oder Wirtschaftskrisen. Die WIDEM-Daten zeigen zwar, dass weiterhin die Demokratie in Europa und in Nord- und Südamerika vorherrschend ist. Auch in Asien und in Afrika liegt die Zahl der Demokratien weiterhin nahe dem historischen Höchstwert. Doch dieser Befund ist trügerisch. Entscheidend ist nicht alleine die Herrschaftsordnung, sondern die Qualität demokratischer Herrschaft. Und diese verschlechtert sich vielerorts messbar und für die Menschen spürbar. Nach Angaben des schwedischen Varieties of Democracy Instituts erleben gegenwärtig mehr als 40 Länder und knapp 3,5 Milliarden Menschen substanzielle demokratische Rückschritte. Darunter eben auch gerade besonders bevölkerungsreiche Länder wie Indien, die Vereinigten Staaten und Indonesien. Rückschritte in diesen großen Demokratien entfalten erhebliche systemische Wirkung auf die internationale Ordnung, auch weil sie als normative und politische Referenzfälle weit über die eigenen Grenzen hinaus Resonanz erzielen. Für den weltweiten Zustand der Demokratie macht es einen Unterschied, ob die Demokratie auf den Kapverden erodiert oder in Indien. Grob lassen sich gegenwärtig drei Muster unterscheiden. Erstens existieren Demokratien mit vergleichsweise hoher Resilienzleistung. Hier zählen etwa die skandinavischen Demokratien dazu, Taiwan oder, wie ich gleich noch zeigen werde, auch die Bundesrepublik Deutschland. Diese Systeme verfügen typischerweise über relativ hohe Resilienzkapazitäten, insbesondere funktionierende rechtsstaatliche Institutionen, moderat polarisierte Parteiensysteme, hohes gesellschaftliches Vertrauen und vitale Zivilgesellschaften. Das bedeutet keineswegs, dass sie konfliktarm werden. Gerade das Beispiel Taiwan zeigt vielmehr, dass auch polarisierte Demokratien unter schwierigsten internationalen Rahmenbedingungen zugleich resilient sein können. Sofern demokratische Institutionen und gesellschaftliche Akteure in Krisensituationen demokratische Selbstkorrektur ermöglichen. Zweitens finden sich Demokratien, die unter erheblichem Stress stehen, bislang aber weiterhin über leidlich funktionierende Resilienzmechanismen verfügen. Die Vereinigten Staaten sind hierfür das prominenteste Beispiel. Politische Polarisierung, institutionelle Blockaden und die Delegitimierung demokratischer Verfahren, insbesondere von Konkurrenzwahlen, haben dort massiv zugenommen. Dennoch haben Gerichte, föderale Institutionen, Medien, Wahlbehörden und zivilgesellschaftliche Akteure bislang verhindert, dass die demokratische Ordnung vollständig erodiert. Die amerikanische Demokratie mag eine Lungenentzündung haben, aber noch ist sie nicht tot. Drittens existieren Demokratien, in denen demokratische Schutzmechanismen bereits weitgehend ausgehöhlt wurden. Die Türkei, Serbien, Indien, Indonesien oder auch mindestens bis zu den Wahlen von diesem April Ungarn sind Beispiele. Dort zeigt sich besonders deutlich, dass demokratische Regression heute eben meist nicht abrupt verläuft. Vielmehr entstehen schrittweise asymmetrische Wettbewerbsbedingungen, institutionelle Machtkonzentrationen und strukturelle Verzerrungen zugunsten der Regierungsseite. Es wird weiterhin gewählt und Oppositionsparteien existieren. Doch die Fähigkeit zur demokratischen Selbstkorrektur nimmt kontinuierlich ab. Gleichzeitig zeigt der Fall Ungarn, dass oppositionelle Gegenkräfte auch unter Autokratisierungsdruck latent mobilisierungsfähig bleiben und politische Machtwechsel vielleicht unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie einzelne Demokratien konkret Resilienz entwickeln oder verlieren. Besonders aufschlussreich sind dabei einige Fälle, in denen demokratische Systeme unter massivem Stress sehr unterschiedliche Resilienzentwicklungen, Resilienzpfade eingeschlagen haben. Lassen Sie mich beginnen mit den USA, den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Vereinigten Staaten zeigen, wie fragil selbst eine lang etablierte Demokratie werden kann, wenn Blockadeakteure wegfallen und Korrektur- oder Adaptionsreaktionen ausbleiben. Die systematische Missachtung demokratischer Normen, rechtsstaatlicher Verfahren und verfassungsrechtlicher Prinzipien unter Trump II ist nicht nur Ausdruck eines Strebens nach Machtkonzentration, sondern auch Folge tiefer institutioneller und normativer Erschöpfung. Ermöglicht werden solche Entwicklungen, wenn Demokratien Krisenphasen nicht zur Stärkung ihrer Schutzmechanismen nutzen, wie die USA unter dem, man muss es wohl so nennen, Biden-Interregnum. Zugleich macht der amerikanische Fall deutlich, dass demokratische Resilienz eben auch gerade unter besonders hoher Belastung sichtbar wird. Föderale Strukturen, unabhängige Gerichte, Medien und zivilgesellschaftliche Akteure verhindern bislang einen vollständigen Durchbruch autokratischer Tendenzen. Die Vereinigten Staaten erscheinen damit als eine hochgradig gestresste, bislang jedoch weiterhin bestandsfähige Demokratie. Polen illustriert hingegen die Bedeutung demokratischer Selbstkorrektur. Nach dem Regierungsantritt der nationalkonservativen Peace-Partei im Jahre 2015 kam es zu Dauerkonflikten um Justiz, Medien und Gewaltenteilung, die vielfach auch von der EU als demokratische Erosion interpretiert wurden. Dennoch blieben zentrale Wettbewerbsmechanismen erhalten. Oppositionelle Parteien konnten sich koordinieren, gesellschaftliche Mobilisierung blieb möglich und Wahlen behielten ihren kompetitiven Charakter. Der Machtwechsel von 2023 macht deutlich, dass Resilienz nicht zwingenderweise bedeutet, Erosion, Demokratieverlust zu vermeiden. Sie kann sich auch in der Fähigkeit ausdrücken, solche Entwicklungen einzudämmen und im Zeitverlauf zu korrigieren. Doch womöglich droht Polen ein böses Erwachen bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Denn ähnlich wie in den USA sind auch hier zentrale Vorhaben zur Stärkung der Demokratie bislang gescheitert, vor allem am Veto des Staatspräsidenten. Tatsächlich zeigen Untersuchungen aus dem Umfeld des Varieties of Democracy Projekts, dass einmal eingesetzte substanzielle Demokratieerosion meist, genauer in 80% der Fälle, auch zu einem Zusammenbruch der Demokratie führt. Und spätere Versuche der demokratischen Erholung häufig fragil bleiben. Für rückschrittige Demokratien wie die USA ist das eine schlechte Nachricht. Für bislang stabile, resiliente Demokratien wie die Bundesrepublik Deutschland sollte es eine Warnung sein, Erosionsprozesse frühzeitig zu erkennen und ihnen proaktiv entgegenzuwirken. Besonders eindrucksvoll zeigt sich die Bedeutung gesellschaftlicher Mobilisierung am Fallbeispiel Südkorea. Die Proteste von 2016-17 und 2024-25 verdeutlichen, dass dort entscheidend für die Resilienz der Demokratie nicht das Verfassungsgefüge alleine war, sondern das Zusammenspiel von Gerichten, Parlament, Opposition und zivilgesellschaftlicher Mobilisierung. Die Kehrseite zeigt sich in Ungarn und der Türkei. Demokratische Regression erfolgte hier nicht durch abrupte Zusammenbrüche, sondern durch die schrittweise Erosion institutioneller und gesellschaftlicher Gegenkräfte und die Manipulation des politischen Wettbewerbs. Dennoch sind solche Entwicklungen nicht zwangsläufig umkehrbar. Der Wahlsieg der Opposition in Ungarn verweist darauf, dass selbst unter asymmetrischen Bedingungen demokratische Selbstkorrektur funktionieren kann. Aber ein Regierungswechsel garantiert noch keine demokratische Erholung. Er eröffnet zunächst lediglich die Chance, geschwächte institutionelle, gesellschaftliche und normative Ressourcen wiederherzustellen. In welche Richtung sich Ungarn entwickeln wird? In Richtung Biden-Interregnum? Oder tatsächliche Erholung der Demokratie wird sich in den nächsten Jahren zeigen müssen. Der Vergleich dieser Fälle macht deutlich, dass demokratische Resilienz nicht auf einen einzelnen Faktor reduziert werden kann. Weder Institutionen alleine noch die politische Kultur, gerne viel bemüht, oder wirtschaftliche Entwicklung reichen als Erklärung aus. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel verschiedener Kapazitäten und verschiedener Mechanismen. Demokratien unterscheiden sich darin, wie gut sie institutionelle Blockaden gegen Machtkonzentration organisieren, gesellschaftliche Mobilisierung ermöglichen, politische Lern- und Anpassungsprozesse hervorbringen und demokratische Normen stabilisieren können. Kommen wir also nun zur Bundesrepublik Deutschland. Im internationalen Vergleich zählt die Bundesrepublik Deutschland weiterhin zu den institutionell stabilsten und leistungsfähigsten Demokratien Europas. Sie weist weiterhin eine starke Resilienzleistung auf. Das lässt sich annäherungsweise über die Demokratiedaten des Societies of Democracy Projekts bestimmen. Sie sehen hier die Werte des Index der elektoralen Demokratie, ein relativ schmales Demokratiekonzept, also nicht so besonders anspruchsvoll. Von der Jahrtausendwende bis Ende 2025 für die Bundesrepublik sowie einige ausgewählte andere Demokratien und den Durchschnitt der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie sehen hier einen rapiden Abfall der Daten für die USA seit 2024. Und das ist im internationalen Vergleich ein einzigartiger, rapider Einbruch freiheitlicher Demokratie. Hingegen sind die Werte für die Schweiz weiterhin und weitgehend unvermindert sehr hoch. Die Europäische Union stellt gegenwärtig gewissermaßen ein Laboratorium verschiedener Resilienzmechanismen dar. Insgesamt weist der Trend nach unten in Richtung auf eine Abschmelzung der Geltungskraft demokratischer Prinzipien, Praktiken und Prozesse. Doch hinter den Durchschnittswerten stehen sehr unterschiedliche Entwicklungen. Die nordischen Demokratien verfügen weiterhin über vergleichsweise hohe gesellschaftliche Vertrauenswerte, starke öffentliche Institutionen und ausgeprägte Formen gesellschaftlicher Kooperation. Bemerkenswert ist dabei, dass demokratische Resilienz in nordischen Demokratien wie Finnland, Schweden, Island oder Norwegen zunehmend auch sicherheitspolitisch gedacht wird. Schweden etwa verbindet demokratische Wehrhaftigkeit mit dem Konzept gesellschaftlicher Krisenvorsorge und ziviler Verteidigungsfähigkeit. Demokratische Resilienz erscheint dort also nicht alleine als eine politisch-institutionelle Frage, sondern als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In vielen anderen europäischen Demokratien oder Demokratien der Europäischen Union treten hingegen zunehmend Spannungen zwischen demokratischer Offenheit und politischer Resilienzfähigkeit hervor. Demokratien geraten dabei paradoxerweise teilweise gerade wegen ihrer Offenheit unter Stress. Freie Öffentlichkeit, politische Konkurrenz und gesellschaftliche Pluralität, die normative Stärke der Demokratie ausmachen, erhöhen zugleich ihre Verletzlichkeit gegenüber Polarisierung, Desinformation oder antipluralistischen Mobilisierungsstrategien. Besonders deutlich zeigt sich dieses in Teilen Ost-, Mittel- und Südosteuropas, wo Auseinandersetzungen um Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und Gewaltenteilung zunehmend konfrontativ verlaufen. Für die bundesdeutsche Demokratie verzeichnet Widem auch einen Rückgang. Der ist aber gering und liegt statistisch gesprochen innerhalb des sogenannten Konfidenzintervalls. Das heißt, statistisch könnte es sich auch um unerhebliche Schwankungen innerhalb der Messfehlertoleranz handeln. Und dennoch sollte man das nicht vorschnell als ein statistisches Artefakt abtun. Die historische Entwicklung der Bundesrepublik war in besonderem Maße von Erfahrungen des demokratischen Scheiterns geprägt. Die institutionelle Grundstruktur des Grundgesetzes entstand vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Weimarer Republik und zielt bewusst auf die Schaffung einer widerstandsfähigen demokratischen Ordnung. Föderale Machtteilung, Gewaltenteilung, eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit und das demokratietheoretisch wie demokratiepraktisch nicht ganz unproblematische Konzept der wehrhaften Demokratie sollten verhindern, dass politische Macht dauerhaft konzentriert wird. Die folgende Abbildung präsentiert Daten, die meine Co-Autoren und ich gesammelt haben für die Entwicklung eines sogenannten Resilienzkapazitätsindex. Dieser Index versucht zu messen, wie stark die demokratischen Resilienzkapazitäten im internationalen Vergleich sind. Er misst vier Arten von Resilienzkapazitäten: Institutionen, Parteien, Zivilgesellschaft und politische Gemeinschaft. Und zwar einzeln sowie im Aggregat. Vergleichsfälle für den Zeitraum von 2000 bis 2023 sind erneut die USA, die Schweiz sowie die Europäische Union. Deutschland weist über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg hohe Gesamtwerte auf und gehört weiterhin zu den kapazitätsstärksten, resilienten Demokratien im internationalen Vergleich. Die gute Nachricht ist, hey, die Resilienzkapazität der bundesdeutschen Demokratie ist deutlich stärker, als es die Medien uns mitunter glauben lassen wollen. Besonders ausgeprägt bleiben institutionelle und zivilgesellschaftliche Resilienzkapazitäten. Rechtsstaatliche Verfahren, staatliche Leistungsfähigkeit und die Legitimität zentraler Institutionen bleiben insgesamt hoch. Interessanter als die insgesamt hohen Werte ist jedoch, und das ist die nicht so gute Nachricht, ist jedoch die unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Kapazitäten. Während institutionelle und zivilgesellschaftliche Ressourcen weiterhin stabil bleiben, zeigen sich stärkere Veränderungen im Bereich politischer Vermittlungs- und Integrationsleistungen. Die empirischen Befunde deuten damit auf eine wichtige und potenziell besorgniserregende Verschiebung im Resilienzprofil der Bundesrepublik hin. Die gegenwärtigen Herausforderungen liegen weniger in institutioneller Fragilität als vielmehr in der Veränderung, manche würden auch sagen in der Erosion, politischer Repräsentations- und Integrationsmechanismen. Diese Entwicklung verweist auf umfassendere gesellschaftliche und politische Verschiebungen. Über Jahrzehnte war das politische System Deutschlands durch stabile soziale Milieus und enge Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen und politischen Parteien geprägt. Die großen sogenannten Volksparteien übernahmen dabei zentrale Integrationsfunktionen. Sie bündelten Interessen, erzeugten politische Loyalitäten und ermöglichten stabile Minderheiten. Diese Strukturen haben sich jedoch erheblich verändert. Die Erosion traditioneller Parteienbindung, die Fragmentierung des Parteiensystems sowie die steigende Volatilität des Wahlverhaltens haben die politische Landschaft und damit auch die Resilienzkapazitäten der bundesdeutschen Demokratie verändert. Es entstehen offenere politische Arenen, das ist gut für die Demokratie, aber zugleich auch neue Unsicherheiten hinsichtlich gesellschaftlicher Integration und politischer Repräsentation. Hinzu kommen Belastungen, die gegenwärtig viele liberale Gesellschaften plagen. Dazu zählen politische Polarisierung, die zunimmt, digitale Fragmentierung der Öffentlichkeit, Vertrauensverluste gegenüber politischen Institutionen sowie eine wachsende Verfahrensungeduld. Demokratien beruhen nicht alleine auf politischen Ergebnissen, sondern auch auf der Akzeptanz konfliktiver und häufig langsamer Entscheidungsverfahren. Oder wie unser ehemaliger Kollege Professor Schmidt es so schön gesagt hat, in der Demokratie kommt es, und für die Leistungsfähigkeit einer Demokratie, kommt es nicht darauf an, schnell zu bohren, sondern dicke Bretter zu bohren. Gerade hier entstehen zunehmende Spannungen. Umfragen deuten darauf hin, dass Teile der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar wachsende Teile der Bevölkerung, zunehmend bereit sind, parlamentarische Verfahren zugunsten schnellerer Entscheidungen zu relativieren, wenn dadurch wahrgenommene Probleme effektiver gelöst werden. Dabei variiert die Problemwahrnehmung. Migrationskrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise oder Kriege und Katastrophen andernorts. Nicht aber die wachsende Bereitschaft, auch undemokratische Mittel und Wege der Problembewältigung zumindest zu erwägen. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang die Entwicklung der gesellschaftlichen Polarisierung. Demokratische Politik lebt von Konflikten und Meinungsunterschieden. Problematisch wird Polarisierung dann, wenn politische Gegner nicht mehr als legitime Konkurrenten, sondern als moralisch illegitime Feinde wahrgenommen werden. Die Forschung spricht hier von der sogenannten affektiven Polarisierung. An die Stelle einer Polarisierung anhand von politischen Sachfragen tritt eine Polarisierung zwischen sozialen Gemeinschaften. Deutschland weist bislang deutlich geringere Polarisierungsgrade auf als etwa die Vereinigten Staaten. Dennoch zeigt sich hier auch eine zunehmende Tendenz zur gesellschaftlichen Lagerbildung. etwa in Debatten über Migration, Corona-Maßnahmen oder die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Solche Polarisierungstendenzen werden durch digitale Kommunikationsumwelten verstärkt. Hinzu kommt der Aufstieg eindeutig antipluralistischer Akteure im Parteiensystem. Es wäre aber verkürzt, diese Entwicklung unmittelbar als eine bevorstehende Demokratiekrise Deutschlands zu deuten. Die Bundesrepublik verfügt weiterhin über erhebliche Mechanismen demokratischer Selbstverteidigung und Selbstkorrektur. Mechanismen wie der Föderalismus, die Gewaltenteilung, Verfassungsgerichtsbarkeit erschweren Machtkonzentration. Wahlen, öffentliche Debatten und unabhängige Medien ermöglichen politische Korrektur. Hinzu treten gesellschaftliche Mobilisierungs- und Adaptionsmechanismen. Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus im Jahre 2024 verdeutlichen, dass weiterhin erhebliche Teile der Gesellschaft bereit sind, demokratische Normen aktiv zu verteidigen. Deutschland erscheint gegenwärtig deshalb weder als besonders fragile Demokratie noch als demokratischer Sonderfall mit struktureller Immunität. Treffender erscheint die Beschreibung einer belasteten, aber weiterhin resilienten Demokratie. Die entscheidende Frage lautet jedoch, ob Institutionen und gesellschaftliche Akteure weiterhin in der Lage bleiben, diese Konflikte innerhalb demokratischer Regeln zu verarbeiten und neue Herausforderungen politisch zu integrieren. Lassen Sie mich also nun zum Ausblick und zum Schluss kommen. Was folgt daraus für die Frage, wie demokratische Resilienz gestärkt werden kann? Über erfolgreiche Strategien demokratischer Selbstverteidigung wissen wir bislang deutlich weniger als über die Mechanismen demokratischer Erosion. Oder anders gesagt, die Forschung sagt uns deutlich mehr darüber, wie Demokratie geschwächt oder zerstört wird, als wie Demokratie erhalten und gestärkt wird. Klar ist jedoch, dass demokratische Resilienz selten auf einzelnen Mechanismen oder Institutionen beruht. Demokratien bleiben langfristig nicht durch spektakuläre Eingriffe stabil, sondern durch das Zusammenspiel verschiedener institutioneller, politischer und auch gesellschaftlicher Gegenkräfte. Unabhängige Gerichte, professionelle Verwaltung, freie Medien und vor allem demokratieloyale politische Parteien bilden wichtige institutionelle Verteidigungslinien. Den politischen Parteien kommt tatsächlich eine besondere Bedeutung zu. Ihre Bereitschaft, sich gegen antipluralistische Kräfte klar abzugrenzen und politische Konkurrenz innerhalb demokratischer Regeln auszutragen, beeinflusst maßgeblich die Stabilität demokratischer Systeme. Und dabei kommt insbesondere den bürgerlichen Mitte-Rechts-Parteien eine besondere Bedeutung als demokratieloyale Kraft zu. Denn die Herausforderungen antipluralistischer Art kommen aktuell weniger von links und eher von rechts. Hinzu treten gesellschaftliche Akteure. Zivilgesellschaft, politische Bildung und öffentliche Debatten können demokratische Kompetenzen stärken, gesellschaftliche Polarisierung begrenzen und demokratische Selbstwirksamkeit fördern. Man sollte aber ihre Wirkung nicht überschätzen. Insbesondere demokratische Resilienz im Zusammenhang mit demokratischer Bildung, politischer Bildung in den Universitäten, in den Schulen oder auch im außerinstitutionellen Raum entsteht selten kurzfristig. Sie ist das Ergebnis langfristiger Lern-, Vertrauens- und Integrationsprozesse. Politische Bildung ist extrem wichtig, wirkt aber langfristig und kann nicht als Feuerwehrmechanismus herhalten, um die Demokratie resilient zu machen. Gerade die Bundesrepublik Deutschland verdeutlicht diese Ambivalenz. Einerseits verfügt sie weiterhin über starke, erhebliche institutionelle und gesellschaftliche Resilienzkapazitäten. Andererseits zeigen die diskutierten Entwicklungen, dass auch stabile Demokratien verletzlich bleiben. Oder hätten Sie vor 20 Jahren gedacht, dass die USA heute nach Daten der Demokratieförderung den historisch rapidesten und raschesten Zerfall von Demokratiequalität erleben würden? Vertrauensverluste und die Herausforderungen digital fragmentierter Öffentlichkeiten verdeutlichen, dass demokratische Resilienz wie auch demokratisches Überleben keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn wir heute über demokratische Resilienz sprechen, dann führt dies letztlich zu einer paradoxen Einsicht. Demokratien wirken häufig langsam, konflikthaft und widersprüchlich. Gerade in Zeiten multipler Krisen, Polykrisen heißt das jetzt in der Politikwissenschaft, erscheint autoritäre Handlungsfähigkeit deshalb mitunter attraktiv. Doch genau darin liegt zugleich die strukturelle Schwäche autoritärer Systeme. Demokratien besitzen einen anderen Typ von Stärke. Ihre Offenheit macht sie verwundbar, zugleich aber ermöglicht ihre Offenheit Adaption, Korrektur und Lernen. Die Zukunft demokratischer Resilienz entscheidet sich daher nicht daran, ob Demokratien Krisen erleben oder nicht, sondern sie entscheidet sich daran, ob sie ihre Krisen weiterhin demokratisch bewältigen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wie resilient sind Demokratien und was macht sie resilient? Weltweit und speziell hier in Deutschland. Das hat der Politikwissenschaftler Aurel Cranson erklärt. Quellen und Infos zum Vortrag habe ich euch wieder in die Shownotes und auf unsere Seite gepackt. Und da findet ihr auch noch weitere interessante Vorträge zur Demokratie und zu ihren Gefährdungen und ja auch noch zu vielen anderen Themen. Ich bin Katrin Ohlendorf, danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und ja, auch auf die Demokratie. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.